der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Dimitri Uwarowski. Herzlich willkommen, Dimitri.
Moin, Erik.
Grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist CMO von Homeday. Homeday, das viele werden es schon kennen, eines der schillerndsten Startups im PropTech-Bereich. Was das bedeutet, wirst du uns gleich erzählen. Mich hat besonders an eurer Geschichte erzählt, dass ihr einen Markt disrupted, den glaube ich keiner so richtig gerne hat, den Maklermarkt, und vor allen Dingen, dass ihr ein Geschäft macht, was ich aus der Marketingperspektive super spannend finde, was A, so eine gewisse Mehrstufigkeit hat und vor allen Dingen eure Kundenbeziehung oder vielmehr eure Kunden brauchen euch sehr wahrscheinlich nur einmal im Leben. Das finde ich eine spektakuläre Herausforderung aus einer Marketingperspektive. Aber bevor wir in euer Geschäftsmodell einsteigen, lieber Dimitri, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung erstmal, Erik. Genau, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Dimitri, 37 Jahre alt, Mitgründer und CMO von Homeday und habe tatsächlich einen recht klassischen BWL-Hintergrund, habe an der Uni Mannheim studiert und ja, im Gegensatz zu vielen meinen Kommilitonen bin ich nach der Uni dann nicht irgendwie zu einer Bank oder irgendwie in eine Beratung gegangen, sondern direkt bei einem Startup eingestiegen, weil ich schon wusste, ich habe irgendwie so eine Vorliebe für kleine Unternehmen, die irgendwie echt was reißen können. Das war damals der Musikstreaming-Dienst Simfy. Der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, gegründet von meinem guten Freund und Kommilitonen Steffen Wicker. Und genau, da bei Simfy habe ich brutal viel gelernt, irgendwie viele Sachen gemacht, viele Stationen durchlaufen, irgendwie von Finance über Controlling, alles Mögliche gemacht und irgendwann mal dann bei Business Intelligence gelandet und da die Abteilung mit aufgebaut, meine Liebe für Daten sozusagen, Analyse entdeckt in mir und genau, das recht lange gemacht. War dann auch längere Zeit, nachdem ich bei Simfy raus war, auch als selbstständiger Berater tätig und irgendwann mal kam dann in mir der Wunsch auf, zu sagen, nach zwei Jahren selbstständiger Tätigkeit, jetzt möchte ich wieder was Eigenes haben und so ein eigenes Baby wieder haben, sage ich mal. Und zu der Zeit habe ich mich auch viel und häufig mit Steffen darüber unterhalten, über den Immobilienmarkt tatsächlich, was ganz anderes als Musikstreaming und wie kaputt eigentlich der Immobilienmarkt ist und der Maklermarkt ist. Also es kam noch hinzu, dass wir irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Maklern und alles war irgendwie, das war so eine gestrige Dienstleistung, so eine gestrige Erfahrung, vollkommen intransparent, unterdigitalisiert. Und dann kam irgendwie so der vage Wunsch auf, ja, oder die Idee auf, Mensch, da kann man doch etwas tun. Man kann doch die Maklerdienstleistung mal wirklich ins nächste Jahrhundert sozusagen bringen und mit technischen echt auch den Markt verändern. Und so ist die Idee von Homeday auch geboren und dass wir gesagt haben, wir wollen es schaffen, den Verkauf und Verkauf von Immobilien wirklich einfach und transparent und kundenzentriert zu machen und auch günstiger für den Kunden zu gestalten, als es aktuell der Fall ist. Denn jeder, der eine Immobilie gekauft hat, vor allem wird wissen, die Maklerpreise in Deutschland sind brutal hoch. Und wir haben gesagt, das ist uncool, das wollen wir anders. Genau, und so kam das eine zum anderen, dass wir angefangen haben, Homeday aufzubauen. Und bei mir war das halt so, am Anfang war es uns recht schnell klar, eine der größten Herausforderungen dieser Markt ist, erstmal überhaupt in Kontakt zu treten mit verkaufswilligen Immobilieneigentümern. Und dazu braucht man halt Marketing. Und da haben wir uns so ein bisschen die Augen geschaut. Wir waren damals drei Leute und ich habe gesagt, komm, das Thema Marketing nehme ich zu mir. Ich habe BI gemacht und das ist irgendwie ähnlich von der Denke her sozusagen. Und habe mich dann da reingekniet, ne? Mit SEO dann irgendwie selbst angefangen mit den ersten Kanälen. Und so haben wir uns langsam irgendwie gemausert und mittlerweile Gott sei Dank begrüßt das Marketing-Team da mit irgendwie vielen Fachexperten, viele Kanäle. Ich muss das nicht mehr selbst tun, Gott sei Dank. Aber genau, so kam ich dann auch zu dem Thema Marketing.
Super spannend. Ich würde gerne nochmal kurz einen Blick auf diesen Markt werfen, den ihr verändert. So in meiner Wahrnehmung, gibt es wenig Brands in diesem Maklermarkt. Ich glaube, es gibt eine große Brand, Franchise-System, glaube ich, aus Hamburg, was früher mal so im Luxussegment positioniert war, aber die sind, glaube ich, so auch eine der wenigen deutschen internationalen Immobilienbrands im Privatbereich. Und dann gibt es in meiner Wahrnehmung zwei Herausforderer. Ich glaube, McMakler könnte man dazu zählen und euch, ne? Oder gibt es noch weitere in der Größenordnung?
Also es gibt noch weitere in diesem Markt. Der gesamte PropTech-Bereich ist natürlich riesengroß, aber wenn wir uns über das Segment des Hybridmakler unterhalten, wo man im Prinzip, also McMakler nur dazu zählt, sind wir die größten Player da, ja.
So, jetzt sind mindestens die zwei Herausforderer auch gut finanziert, konnte man jetzt gerade auch im letzten Jahr lesen. Super Finanzierungsrunde gemacht und ihr greift diesen Markt auf, der, so wie ich das verstehe, ja vor allen Dingen die Knappheit hat, dass in diesem Marktzyklus, den wir jetzt gerade haben, das Inventar, was zu verkaufen ist, eigentlich die große Knappheit. Ne? Also anders als in vielen Geschäftsmodellen geht es euch nicht um den Käufer, sondern euch geht es um das Inventar, also die Verkäuferseite, richtig?
Also wir sind an sich ein Anbieter, der sich ganzheitlich um den Kunden kümmert. Also ein Immobilienverkauf könnte ja nur funktionieren, wenn wir auch den passenden Käufer finden, wenn wir dem passenden Käufer auch eine gute Dienstleistung bieten, wenn wir auch eine Finanzierung, ihm helfen, die Finanzierung zu bekommen und so weiter. Das heißt, am Ende sind es sowohl Verkäufer wie Käufer, die unsere Kunden sind. Aber ja, der Prozess beginnt beim Verkäufer. Und das ist auch, da sage ich mal in Anführungszeichen, das knappe Gut in Deutschland. Denn es gibt brutal viele Leute, also du kommst jetzt aus Hamburg, ne? Weißt du selbst, ne? Die Nachfrage nach Immobilien sehr, sehr viel höher ist als das Angebot. Das gilt für sehr viele Städte in Deutschland. Gibt ein paar Regionen, da ist das anders. Aber in der Regel ist es schon so, das ist ein Markt, wo der Verkäufer sich vieles aussuchen kann, sage ich mal. Und und das ist sicherlich eine Herausforderung, aus der Marketingperspektive wirklich mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten, den Verkäufer zu überzeugen, dann mit uns als der etwas andere Makler, sage ich mal, auch die Immobilie zu verkaufen.
Wenn ich Immobilienbesitzer bin, der darüber nachdenkt, eventuell zu verkaufen oder auch zu kaufen, das ist das erste Problem, was mir auffällt, wenn ich mich diesem Markt nähere, dass ich ein Transparenzdefizit habe, weil wenn ich das nicht professionell mache, dann fehlt mir da die Erfahrung und ich wenig Alliierte habe. Die Makler haben ja so ein Dilemma, dass sie natürlich, je höher das Transaktionsvolumen, desto größer die Provision. Also so übersetze ich das in meine einfache Welt. Dann gibt es vielleicht noch die Gutachter und den Gutachterausschuss, und dann gibt es so ein paar Classifieds, die so ein bisschen die aufgerufenen Preise transparenter machen. Aber ich hätte jetzt immer die größte Hürde, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Seriosität, so ein bisschen diesen Rückhalt zu haben. Wie löst ihr die? Also erstens, ist das ein zutreffendes Problem oder habt nur ich das? Und wenn ja, wie löst ihr dieses Problem?
Es ist genau das Problem des Vertrauens. Und wir wissen, alle Makler haben nicht den besten Ruf. Da gibt es Gründe für. Und Vertrauen ist A und O. Ich meine, am Ende geht es um das, also aus der Sicht des Verkäufers gesprochen, geht es um das größte Gut, was du hast. Ja, also einen größeren Immobilienwert, also Wert als die Immobilie gibt es eigentlich nicht in unserem Besitz. Und das ist meistens auch brutal emotional. Denn überleg dir mal, du verkaufst das Haus, wo du aufgewachsen bist. Ja, oder es ist total emotional. Und das ist eine Kombination, schreit nach Vertrauen. Und du musst sozusagen dem Immobilienmakler auch wirklich vertrauen können. Und das ist nicht trivial in diesem Markt, denn der Markt an sich, es gibt ja Gründe, weshalb der Markt ist, wie er ist. Und es ist schon so, dass der tatsächlich recht intransparent ist, auch teilweise von der Intransparenz lebt. Und ich sag mal so, recht wenige Player wirklich gewillt sind, auch transparent zu bringen und transparent zu schaffen. Was wir tun ist, wir probieren uns tatsächlich da bei den Kernproblemen anzugreifen, also Beispiel Transparenz. Das ist etwas, was wir versuchen sozusagen wirklich auch zu verbessern mit unserer Dienstleistung. Ich gebe dir mal ein Beispiel, so das Thema, was ist eigentlich eine Immobilie wert? Früher war da so, das war so ein Wissen, das lag nur bei den Immobilienmaklern. Musstest du dem Makler vertrauen, dass er dir den richtigen Preis rausspuckt. Was wir zum Beispiel probieren durch Technologie ist, ich weiß nicht, ob du unseren Preisatlas kennst. Das ist ein Tool, also auch vielleicht für die Zuhörer, das ist ein Tool, was wir als Erster auf den Markt gebracht haben, das war 2018, wo wir wirklich für jeden Immobilienblock in Deutschland, für jeden Wohnblock, also quasi alles, was von einer Straße umrandet ist, da haben wir ein Preisschild dran gemacht und gesagt, das ist der durchschnittliche Immobilienpreis basierend auf vergleichbaren Transaktionen in der Nähe und haben so eine Transparenz geschaffen in der Marke, die davon nicht da war. Das fanden dann viele Wettbewerber so cool, beispielsweise Immobilien-Scout, oder sie auch irgendwie, surprise, surprise, Ramon, der später mit dem eigenen Preis halt zum Ecke gekommen sind, für uns ein großes Kompliment. Also das ist beispielsweise etwas, was wir getan haben, absichtlich, um zu sagen, wir wollen, dass eine gewisse Transparenz in dem Markt, weil dieses ganze Silo-Wissen, jetzt Herrschaftswissen natürlich auch dazu führt, dass die Dienstleistung nicht cool sein kann, denn ich kann dann als Eigentümer den Makler überhaupt nicht challengen an der Stelle, sondern überhaupt nichts sagen, ich weiß es nicht. So, das ist irgendwie blöd. Und ein anderes Thema, wo wir versuchen, Transparenz reinzubringen, die gesamte Thematik um die Maklerprovision. Die allermeisten Makler schweigen darüber, was die Maklerprovision eigentlich ist, wie brutal hoch sie eigentlich ist. Wir sind dann natürlich so die einzigen, in Anführungszeichen, für viele Makler Nestbeschmutzer, die das Thema überhaupt thematisieren und sagen, erstens, so ist sie und zweitens, ist viel zu hoch, verglichen mit dem europäischen Ausland beispielsweise. Und bei uns ist es deutlich günstiger. Nennt das auch beim Namen, sagen noch, wie viel man sparen kann. All das sind so Dinge, die wir anders machen, um wirklich sozusagen Transparenz und Vertrauen auch reinzubringen, auch Sachen transparent. Also vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo es dann wirklich plakativ wird. Unsere Makler nutzen ein Tool, was wir gebaut haben, was wir den Preisassistenten nennen. Was ist das? Das ist ein, da musst du dir so vorstellen, der Makler trifft sich mit dem im Wohnzimmer, mit dem Eigentümer und es geht eigentlich um die Immobilienbewertung. Unser Makler hat diesen Preisassistenten auf seinem Tablet und kann mit dem Eigentümer sozusagen irgendwie Punkt für Punkt irgendwie eine Reihe von Fragen durchgehen zur Immobilie und direkt im Wohnzimmer sagen, über die Datenbank dann bestimmen, sozusagen, Achtung, so und so viele Vergleichsobjekte gibt es in der Nähe. Das wird wahrscheinlich der angemessene Marktpreis sein. Das heißt, der Eigentümer ist dabei, wenn die Preiseinschätzung entsteht. Kann es nachvollziehen, kann es mit dem Makler rückbesprechen. Und das ist nicht mehr eine Blackbox, wo du nicht mehr weißt, was passiert denn da eigentlich. Und ist das der Preis, irgendwie ist das so niedrig, so hoch, sondern du besprichst es direkt sozusagen. Das ist auch eine Art und Weise, Transparenz zu geben und Vertrauen zu geben, damit der Eigentümer ja auch mitsprechen kann und sagen kann, okay, ich kann total nachvollziehen, wie die Preise zustande gekommen sind. Ich habe die Möglichkeit, das nochmal zu validieren, nochmal Rückfragen zu stellen und so weiter. Und dann ist man auch einfach viel involvierter und hat auch das Vertrauen, weil man versteht, was passiert.
Ich finde das super spannend. Das Anpassen des Preisniveaus ist ja fast wie so aus dem Original-Playbook von Innovators Dilemma, ne? Dass ihr einen alten, so sicheren Markt nehmt und eine neue Innovation, also eine Innovation reinführt und gleichzeitig den Markt auch noch durch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie angreift. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr mit eigenen Maklern arbeitet? Also wie ist dann die Wertschöpfung dann, wenn es dann, verstehst du, dass es erstmal von der Plattform kommt? Wir werden gleich über die Lead-Generierung und so natürlich auch gleich noch sprechen. Aber nochmal, um das Geschäftsmodell abzuschließen. Am Ende wird ja doch in real life vermutlich am Couchtisch mit den Interessenten und mit den Verkäuferinnen gesprochen. Wie steuert ihr eure Salesforce sozusagen? Hm.
Genau. Also am Ende ist es eine Kombination aus moderner Technologie und guten Tools und wirklich erfahrenen und guten, kompetenten Maklern vor Ort. In unserem Fall sind die selbstständig sozusagen, laufen aber unter der Homeday-Flagge und arbeiten in unserem System. Und von den Maklern haben wir mittlerweile über 200 bundesweit sozusagen vertreten. Die sind tatsächlich, also viele Teile der Wertschöpfung bei uns sind digital, also beispielsweise die Kundengenerierung, wir sprechen ja gleich noch darüber. Also wie kommen Eigentümer zu uns? Die kommen schon über unsere Plattform sozusagen. Die kommen über Akquise-Kanäle, die kommen über Empfehlungen zu uns. Und wir machen zentral einen Termin mit dem jeweiligen Experten vor Ort, mit dem Makler, der sich viel gut in dieser Gegend auch auskennt. Und der fährt wirklich aber auch raus zu dem Kunden. Und sozusagen bespricht mit dem Kunden alles, überzeugt den Kunden davon, mit uns zu verkaufen und hat dann die Möglichkeit, über unser Backoffice, wir haben ein zentrales Team von vielen kompetenten Leuten sozusagen, die den Makler unterstützen, über unser Backoffice einiges sozusagen auszulagern. Beispiel, die Daten werden dann an uns weitergespielt, um welche Immobilie es sich handelt, was da die Spezifika sind und dann fangen wir an, zentral zum Beispiel unser Exposé zu erstellen. Wir schicken professionelle Fotografen raus sozusagen, damit die Fotos direkt über die Schnittstelle eingespielt werden, damit wir quasi im Prinzip alles, was normalerweise bürokratischer Aufwand ist, wo der Makler auch gar nicht der Beste ist, um das zu tun, weil also nicht jeder Makler kann schöne Fotos machen, ja, nicht jeder ist toll, ist so, ne? Erinnere dich an Maklerfotos auf Immobilienportalen. Ja? Ja. Nicht jeder ist irgendwie der geborene Texter, sage ich mal. Ne? Wir bringen quasi diese Kompetenzen, wir machen die zentral, machen daraus eine schöne Dienstleistung sozusagen, die einfach über diese zentrale Schnittstelle und Technologie auch einfach effizienter funktioniert. Der Makler kann sich voll auf das konzentrieren, was er am besten kann. Und so läuft der Prozess sozusagen durch. Dann wird die Immobilie inseriert, dann kommen die Kaufinteressenten. Auch da helfen wir, die zu screenen, zu selektieren, zu qualifizieren, sozusagen irgendwie den passenden zu finden, auch über Technologie aber auch über den Makler. Und haben dann am Ende, helfen sogar den Immobilienkäufern potenziell eine Finanzierung zu finden. Das ist auch ein Teil unserer Dienstleistung. Und genau, am Ende wird dann die Immobilie verkauft und oder beziehungsweise gekauft und dann ist der Prozess auch zu Ende. Ja.
Okay. Die, also ich verstehe das so, dass ihr so diese Wertschöpfungsstufen, die so ein Maklerprozess notwendig macht, dann auch sliced und dann unterschiedlich aufteilt nach Kompetenzen und natürlich alles, was auf der Plattform gemacht werden kann, durch zum Beispiel durch Daten und durch Prozessunterstützung, das dann zentral zur Verfügung stellt. Wenn ich dir so zuhöre und auch schon in unserem Vorgespräch, ist mir nochmal deutlich geworden, dass man bei euch wirklich viel lernen kann. Nicht nur, weil es also mal in der Nische ein tolles Beispiel für eine Innovation ist, sondern weil diese Herausforderung ja nicht nur PropTech-Unternehmen haben, die gerade einen Markt zum ersten Mal entwickeln, sondern auch B2B-Unternehmen mit einer hohen Komplexität und einem langen, verhältnismäßig langen Lead-Funnel oder B2C-Unternehmen, die halt jetzt nicht so wie im SaaS-Modell eine ewig lange, klar berechenbare Kundenbeziehung haben, sondern auch ein Once-in-a-Lifetime-Geschäft machen, wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich mir vielleicht ein Wohnmobil kaufe, eine Einbauküche oder was der Himmel, was man halt selten macht. Also das jetzt als Teaser fürs zweite Kapitel. Lass uns doch mal einsteigen. Wie macht man eigentlich Marketing für so ein hochkomplexes, für so eine hochkomplexe Service-Dienstleistung, die vermutlich einen ewig langen Sales-Cycle hat und die man nur einmal im Leben macht?
Genau, es ist tatsächlich nicht so, es ist eine Herausforderung, ganz klar. Und es ist tatsächlich so, dass in der Regel, der deutsche Markt ist ja recht konservativ und die Deutschen sind ja eher eine Mieternation und nicht unbedingt eine Nation, die irgendwie viel kauft und verkauft, im Gegensatz zu den Engländern oder zu den Amerikanern. Und das ist schon so, in der Regel verkauft ein Immobilieneigentümer einmal in seinem Leben. Das heißt, es ist nicht so, dass man weiß, was eine gute Maklerdienstleistung ausmacht. Man hat damit schlicht keine Erfahrung gemacht. Ja, es ist nicht so, wie in den Café gehen, dann kann man sagen, war ein schönes Café und gehe ich nochmal wieder, sondern das ist halt sehr, sehr viel abstrakter. Und das ist halt auch übrigens ein Grund, weshalb dieser Markt so ist, wie er ist. Du hast halt im Prinzip sehr wenige Benchmarks und kannst es nicht wirklich beurteilen, was ist eigentlich gut? What does good look like? Das ist echt eine total schwere Frage. Das wissen die allerwenigsten. Für uns ist das sicherlich eine Herausforderung auch, weil natürlich das gesamte Thema Referral eins ist, was auch das existiert bei uns im Markt, aber das ist eher selten. Das dauert einfach wahnsinnig lange, bis uns irgendjemand empfiehlt. Trotzdem ist das brutal wichtig, natürlich auch über Empfehlungen zu kommen, weil das sind die besten Kunden natürlich auch, die zu uns über Empfehlungen kommen, die einfach von ihren Nachbarn erfahren haben, ey, ich habe mit Homeday verkauft und das ist einfach echt cool. So, ne? Das funktioniert also schon. Was für uns wichtig ist, also zwei Sachen sind für uns wichtig in diesem Kontext, wenn es wirklich ums Marketing geht. Das eine ist, wir wollen den Kunden begleiten und wir wollen schon früh für den Kunden da sein. Das heißt also, wenn es darum geht, eine Immobilie zu verkaufen, das ist ja nicht, man steht ja nicht morgens auf und sagt, heute verkaufe ich mein Haus. Es ist ein Prozess, ein Denkprozess, der wirklich irgendwie lange braucht. Und wir wollen schon ganz am Anfang dieses Prozesses für den Kunden da sein. Ich habe eben von dem Preisatlas gesprochen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was wir tun. Wir wollen nämlich, also meistens startet der ganze Prozess mit der Frage, was kostet denn das Ding eigentlich? Ne? Was kann ich dafür bekommen? Und wir versuchen schon über Technologie und über Tools und über Akquisekanäle schon früh da zu sein, um diese Frage schon zu beantworten. Selbst wenn die Leute sagen, ich möchte noch gar nicht verkaufen, ich möchte erstmal nur informieren, schon hatten sie einen Home-Detachpoint. Ja? Da können wir dranbleiben. Das ist ein Beispiel.
Touchpoint heißt in dem Fall auch gleich, dass es ein Lead-Gen-Prozess ist. Ne?
Wir können ja schon irgendwie dann auch irgendwie Retargeting im klassischen Sinne betreiben. Ne? Also wir können, wenn die Person sich nur da informieren möchte, dann wäre das quasi nur ein Visit, aber auch da kann man dranbleiben. Ne? Wenn die Person dann sagt, ich möchte jetzt erstmal eine Immobilienbewertung haben, irgendwie digitaler Form, aber erstmal noch keinen Maklerkontakt, auch da sind wir die Immobilienbewertung, dann haben wir sogar die E-Mail-Adresse, haben im Zweifel das Einverständnis der Leute, dass wir sie auch kontaktieren können. Und dann geht es sozusagen weiter. Ne? Das ist irgendwie so ganz, ganz früh im Funnel, was wir tun. Und am Ende geht es uns aber darum, wir wollen das Relevant Set. So, wir wollen jetzt Relevant Set der Kunden, denn wenn es wirklich darum geht, darauf ankommt, ich möchte meine Immobilie verkaufen, dann ist die große Frage, an wen denke ich denn? Ja, gehe ich zu dem Makler vor Ort sozusagen, der einfach, also dem lokalen Makler, von dem gibt es irgendwie fast 40.000 in Deutschland, ja, oder denke ich an irgendeine andere Maklerdienstleistung da draußen? Und unsere Erfahrung ist, in dem Augenblick, wo wir im Relevant Set sind und auch in diesem und wo in dem Augenblick, wo der Kunde vergleicht, setzen wir es auch sehr, sehr häufig durch, ne, weil wir einfach gute Argumente haben, günstiger sind, ne, transparenter sind. Aber erstmal in dieses Relevant Set zu kommen, ist echt nicht trivial. Und dafür braucht man Marke. Dafür braucht man sozusagen diese Kundenbeziehung, wo man einfach dranbleibt an dem Kunden, um dann da zu sein, wenn wirklich der Prozess auch stattfindet.
Okay, die bevor wir gleich über die Marke sprechen, da habe ich auch noch ein paar, da habt ihr ja sehr viel interessante Initiativen gestartet. Nochmal kurz zu diesem Referral und zum Lead-Prozess. Was könnt ihr tun, also neben Marke und irgendwie möglichst top of mind zu sein, aber was könnt ihr im Referral-Prozess tun, um den wahrscheinlicher zum Erfolg führen, als wenn ihr nicht tun würdet oder einfach nur eine möglichst bekannte Marke zu sein? Fostert ihr das, also unterstützt ihr das irgendwie durch CRM-Maßnahmen, durch Incentives, also was habt ihr da so im Playbook?
Genau, also am Ende geht es um eine gute Dienstleistung. Du wirst ja nur dann, also man kann so viel Geld draufschmeißen auf eine schlechte Dienstleistung, das funktioniert nicht. Am Ende geht es darum, wenn deine Dienstleistung gut ist, wirst du weiterempfohlen. Das heißt, wir messen NPS rauf und runter die ganze Zeit. Okay. Und wir sind natürlich auch sehr sehr froh darüber, dass beispielsweise auch echt viele Kunden, also wir sind glaube ich der Makler mit den, nicht glaube ich, wir sind der Makler mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen im deutschen Internet. Wenn man sich Google anschaut, wenn man sich die Trustpilot anschaut, das ist schon etwas, wo das nach außen hin wirkt und der Loop kommt. Also das heißt, es kommen auch immer mehr Leute dann zu uns auf Basis von Empfehlungen. Das ist sehr, sehr cool. Natürlich probieren wir das auch zu forcieren, indem wir beispielsweise auch so ein Empfehlungsprogramm sozusagen gestartet haben, wie so die Klassiker irgendwie beidseitig, ne, über CRM. Mhm. Irgendwie andere Möglichkeiten, wie wir dann mit dem Kunden sprechen. Also wir versuchen das auch etwas zu aktivieren, sage ich mal. Aber es steht und fällt mit einer guten Dienstleistung. Wenn der Kunde zufrieden ist, dann kommt's. Es kommt halt bei uns sehr viel später als in anderen Geschäftsmodellen, weil halt eben der Bedarf für die Dienstleistung sehr viel geringer ist als bei anderen.
Okay, also dann Top-KPI, also nach außen Bewertung und nach innen NPS. Und das seid ihr formuliert super eng am Monitoren.
Genau.
Falls halt eins runter. Okay, cool. Der Lead-Gen-Prozess, was ich verstehe den besonderen Content, den ihr also gerade so in den 18er Jahren gemacht habt mit dem Atlas, und ich glaube, das war auch PR-seitig das konnte man von außen erkennen, das muss geholfen haben. Jetzt auf dem Lead-Gen-Markt ist es ja immer so ein bisschen, man wird dann relativ schnell kopiert, glaube ich. Und du musst ja echt immer guten, frischen Content haben, um wirklich noch in der Lead-Gen-Seite voranzukommen. Vielleicht kannst du so einen Einblick bringen, was so die notwendigen Zutaten sind, um so ein komplexes, also so ein schwieriges Lead-Generierungsmaschinenraum wirklich am Laufen zu halten.
Ja, es ist tatsächlich so, dass als wir gestartet sind 2015, waren wir somit die Einzigen, die überhaupt in diesem Markt unterwegs waren. Mittlerweile gibt es brutal viel Konkurrenz und fast alle machen natürlich vorne das Gleiche, das Naheliegende, dass man sagt, okay, wie finde ich heraus, dass ich gute verkaufen möchte? Ja gut, ich schaue mir bei SEA beispielsweise an, wer bietet auf irgendwie Makler Hamburg oder so. Ne? Und die Problematik ist natürlich, CPCs steigen brutal irgendwie, das kann sich am Ende keiner leisten und dann haben sich viele die Finger verbrannt und gehen wieder raus. Und es gibt eigentlich zwei Sachen, die man dagegen machen kann. Das eine ist einfach wirklich operative Exzellenz. Wir müssen einfach die Kanäle beherrschen, einfach besser sein. Wir müssen den ROI verstehen, wir müssen wirklich gucken, was funktioniert nicht. Einfach eine Ebene tiefer gehen. Da kann man immer sehr, sehr viel besser werden, aber sind wir schon auf einem guten Weg, glaube ich, weil wir einfach auch schon länger dabei sind. Das heißt also, in den teuren Kanälen effizienter sein als andere durch Kompetenz, durch Verständnis, was passiert nach hinten raus. Wir haben ja, das Schöne ist, wir wissen, was funktioniert nach hinten raus, weil wir den gesamten Funnel machen. Das ist unser Kompetenzvorteil an der Stelle. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist tatsächlich, versuchen immer wieder durch Innovation Sachen voranzubringen. Also Beispiel Immobilienbewertung, Online-Immobilienbewertung. Wir haben jetzt seit Beginn unserer Geschäftstätigkeit, sage ich mal, über 500.000 Immobilienbewertungen durchgeführt. Also die meisten online, viele natürlich aber auch im Wohnzimmer, offline. Und vor drei Jahren, drei Jahre war es, glaube ich, schon, als wir damit angefangen haben, oder na, 4 Jahren ist für die erste Online-Immobilienbewertung gelauncht. Aber ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Mhm. Egal. Mhm. War das etwas, das war nicht so häufig im Markt. Also du hattest meistens irgendwie super wenige Makler, die dann gesagt haben, bei uns kannst du auch erstmal, bevor du uns kennenlernst, irgendwie digital mal herausfinden, was das Ding wert ist. Und das wurde dann aber auch sehr stark kopiert. Mittlerweile ist es auch eine Commodity. Das heißt, es ist im Prinzip immer so eine Art Wettrennen. Ne? Also was bringt man nach draußen als irgendwie cooles neues Produkt sozusagen, was dir wirklich hilft, dir erstmal einen Wettbewerbsvorteil schafft über eine gewisse Zeit, bis das natürlich dann irgendwie wieder kopiert wird und dann kommt wieder ein neues Akquise-Tool, sage ich mal, oder ein neuer Ansatz, mit dem man einfach gut in die die Akquise gut steuern kann. Mhm. Und das ist dieser ewige Kampf zwischen Innovation und dann Exzellenz in dem sozusagen in einem gesättigten Kanal.
Das können wir gut vorstellen. Die Exzellenz in diesem gesättigten Kanal, also du hast vorhin schon so die Herausforderung, die zum Beispiel in generischen SEA irgendwie stattfindet, ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch eine Herausforderung ist, dass die Lead-Cycles vermutlich relativ lange sind, also zwischen dem ersten Kontakt und dem tatsächlichen Abschluss, um dann auch Learnings zu generieren. Kannst du uns einen Einblick geben, wie ihr organisatorisch aufgestellt seid? Und dann wird meine Anschlussfrage sein, wie schafft ihr es, gute Leute zu kriegen? Weil ich auch nochmal unterstelle, dass ihr vermutlich viel eigene Kompetenz oder fast nur eigene Kompetenz nutzt.
Also ganz kurz auf deine Vermutung, tatsächlich ist das, kann vor allem bei SEA nicht so, das ist meistens sehr, sehr kurzkettig, sage ich mal, was die Transaktion ist, weil du halt eben genau an dem Punkt bist, die Leute sagen schon, die möchten und dann möchten sie auch. Ne? Dann ist es einfach brutal teuer, den Klick zu bekommen und nachher auch die Conversion zu haben, aber das funktioniert schon, da sind die schon wirklich sehr, sehr entschieden. Das Spannende ist, was passiert davor, so, weil da ist eigentlich, da spielt eigentlich da die Musik, wenn man das wirklich skalieren möchte. Genau, also bezogen auf die Leute, ist es tatsächlich so, in meinem Fall war das so, ich habe mir irgendwie die ganzen Sachen selbst beigebracht und irgendwie auch sehr viel Freiraum gehabt beim Ausprobieren. Und das ist das, was wir von unseren Leuten, wenn wir Leute zum Beispiel im Marketing dazu holen, aber auch in anderen Bereichen irgendwie auch erwarten, dass sie in der Lage sind, sehr viel Verantwortung zu übernehmen, dass sie in der Lage sind, sehr viel auch auszuprobieren. Wir geben sehr viel Verantwortung auch ab. Wir geben auch recht große Budgets dann direkt an die Leute, aber versuchen die natürlich auch sozusagen da zu sein für sie und sie auch besser zu machen. Also was wir recht lange gemacht haben, vor allem im Marketingbereich. Wir haben sehr intensiv mit einem unserer Investoren, mit Project A zusammengearbeitet. Sie sind ja als Operational VC auch sehr gut aufgestellt, vor allem im Marketingbereich, haben sehr viel Know-how-Transfer gemacht und so weiter. So haben wir unsere Leute aufgeschlaut. Aber am Ende ist es schon unser Anspruch. Wir arbeiten sehr wenig mit Agenturen jetzt im Marketingbereich, außer im Bereich Kreation und Brand. Da macht es Sinn. Mhm. Aber ansonsten ist bei uns, also unser Ansatz ist, wir wollen das schon verstehen. Wir wollen schon in-house Kompetenz aufbauen, um wirklich auch einen Unterschied machen zu können, nicht an der Oberfläche zu bleiben.
Okay, super spannend. Das Branding-Thema. Ich habe jetzt von außen gesehen, ihr wart Sportsponsor von dem Berliner Hauptstadt Fußballverein. Ihr macht TV-Werbung. Was waren die Gründe dafür und was waren so deine Erfahrungen? Mhm, ja. Also jetzt gerade auf den Bezug Sportsponsoring und TV.
Genau, also beides natürlich irgendwie total brandlastige Kanäle. Ne? Und im Endeffekt die Entscheidung, beides zu machen, wir haben ja mit TV angefangen, das ist ungefähr 3 Jahre her und war eine sehr naheliegende und basiert auf den Erfahrungen, die ich eben beschrieben habe, auf Performance-Marketing-Kanälen. Nur im Prinzip unterwegs zu sein auf Leuten, die sehr kurz vor Abschluss sind, da ist einfach die Zielgruppe sehr, sehr klein. Und uns war total klar, wir wollen uns auch nicht abhängig machen von Google oder den anderen Taboolas und Outbrains da draußen, die natürlich tolle Lead-Quellen sind, aber im Endeffekt wollen wir natürlich auch als Brand Vertrauen schaffen und Vertrauen aufbauen. Das heißt, es war uns total klar, wir müssen in Marke investieren. Auch um so ein bisschen diese gläserne Decke zu durchbrechen, die man dann häufig hat, wenn man nur Performance macht. Und am Ende ist es ja klar, dass, und das ist nicht nur Theorie, sondern auch bei uns Praxis, das haben wir auch festgestellt, es wird nur dann stark, wenn du Brand und Performance gut kombinierst. Wenn du sowohl sozusagen siehst, wie auch erntest und nicht nur erntest. Und deswegen war uns klar, wir wollen in uns bei TV und ausprobieren und wir wollen uns auch beim Thema Sponsoring ausprobieren, weil wir gedacht haben, das sind tatsächlich Kanäle und Möglichkeiten, uns bekannter zu machen, also unsere Brand Awareness zu steigern, uns als Marke auch zu verankern in den Köpfen der Leute. Und das waren recht recht große Wetten natürlich für uns, muss man ganz klar sagen, weil natürlich damit auch große Budgets einhergehen und wir ja so quasi aus dem Modus kommen, wo wir irgendwie selbst mit kleinen Budgets alles gemacht haben, mittlerweile dann auch über größere Budgets verfügen. Das war nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Das waren auch ich möchte nicht sagen Sprünge ins kalte Wasser, aber so kalkulierte Risiken, die wir eingegangen sind und eben mit dem Ziel zu sagen, eine Marke muss her. Ohne eine Marke werden wir immer abhängig sein von im Prinzip von dem, was passiert gerade in diesem Lead-Gen-Bereich. Und da wissen wir, CPC steigen, Leadpreise steigen, die werden auch weiter steigen, weil der Wettbewerb zunimmt. Wir müssen uns davon lösen und wir brauchen ein eigenes Standbein. Deswegen war das eine Notwendigkeit, aber auch etwas, was wir also nicht bereuen, diese Entscheidung getroffen zu haben.
Viele sagen ja auch, dass die Gründe jetzt so in Upper Funnel Maßnahmen auch über breitstreuende und sehr zeitversetzt wirkende Maßnahmen auch das ist, dass sie im Grunde den ersten Point of Contact darstellen wollen und nicht Google oder Classifieds überlassen wollen. Spielt das für euch auch eine Rolle?
Genau. Also im Endeffekt ist das so, so cool Google und die Tools von Google sind, am Ende gewinnt Google halt auch immer. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie man als Brand bestehen kann, ist, wenn irgendwie die Leute direkt auf homeday.de gehen und nicht im Prinzip nicht uns über die Suchmaschine aufsuchen oder am Ende musst du da präsent sein und da sein, ja.
Jetzt sagst du, Brand und Performance zusammendenken, von der Messmöglichkeit und von der Attribution ist TV ja und Sportsponsoring sicherlich noch viel, viel mehr, aber ist TV ja eine besondere Herausforderung. Kannst du uns so die wesentlichen Bullet Points nennen, wie ihr TV gemessen und gesteuert habt oder vielleicht noch tut?
Mhm. Ja, ist in der Tat nicht einfach. Wir haben da auch vieles ausprobiert. Es gibt ja diverse Modelle. Also vor 5 Jahren war der Markt auch noch nicht so weit wie jetzt. Aktuell gibt es ja wirklich viele spannende Tools, mit denen man sehr, sehr vieles herausfinden kann, wie beispielsweise wie so ein Spot aktiviert, wie die Reaktionen sind auf einen Spot und so weiter. Was wir tun, ist, wir haben unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite haben wir einen Ansatz, wo wir wirklich auch irgendwie unsere TV-Spots miteinander vergleichen, gucken, was hat im Prinzip wie funktioniert, um auch zu sagen, sozusagen relativ, was ist im Prinzip für uns irgendwie der bessere Weg, auf welchen Sender wollen wir mehr optimieren, welchen wollen wir runterfahren. Also da steuern wir ganz, ganz viel. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen wir herauszufinden, was passiert denn langfristig sozusagen mit den Kunden, die wir erreicht haben. Wie viele kamen denn wahrscheinlich über TV? Ja? Mhm. Und wie ist dann der ROI von diesen Kunden sozusagen dann da hinten raus? Ne? Und mit der Idee, dass wir wirklich Quartal um Quartal besser werden. So, und
Dimitri, darf ich kurz einhaken, weil viele auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Nicht-Direct-to-Consumer-Welt kommen und dann gibt es oft immer so eine ganz frühe Frage wie TV, aber ich habe doch gar keine Conversion, deshalb kann ich im Grunde dieses Vorurteil lebt halt noch sehr, sehr lange. Jetzt habt ihr auch keine unmittelbare Conversion und du sagst trotzdem, ihr macht AB-Tests, ihr guckt, was funktioniert. Ich ahne, was die Antwort ist, aber vielleicht sagst du nochmal ganz deutlich, wie macht man denn das? Wie macht man AB-Test mit TV bei einem Produkt, was keinen Checkout hat?
Ja, also im Endeffekt, also wir haben irgendwo schon einen Checkout, weil wir natürlich in dem Augenblick, wo die Leute bei uns eine Anfrage stellen, wie sie auch fragen, woher kennt man uns? Ne? Also das heißt, man kann da schon viele Sachen messen. Ja. Das funktioniert und natürlich hat man auch, also weiß man beispielsweise auch, woher kommt der Brand Traffic beispielsweise, ne? Und man weiß natürlich auch, also es gibt ja auch super viele Modelle und das nutzen wir natürlich auch, um zu sagen, okay, 6 Minuten nach der Ausstrahlung von dem TV-Spot irgendwie der Traffic, der dann kommt, das mehr an Traffic ist wahrscheinlich TV induziert. All das kann man machen und das machen wir auch und so kann man sozusagen ein paar Sachen schon messen, ja, aber das ist nur ein Teil des TV-Effekts. Es ist ganz, ganz wichtig dabei zu sagen, je nachdem, wie der Spot ist, das ein Reaktivierungsspot oder eher ein Brandspot, dann ist dieser Teil, den man direkt messen kann, sozusagen über diese Möglichkeiten, ist gering. Also man sagt ja im Prinzip immer so Pi mal Daumen, das ist irgendwas zwischen Fünftel und ja und Sechstel vielleicht oder sowas von dem Gesamt-TV-Effekt ist das, was man unmittelbar aussehen kann. Das heißt, wenn man wirklich nur sagen würde, was ist direkte Aktivierung und lohnt sich TV, alle würden sagen, nein, So.
Wenn man dann nur 20% deines Volumens kommt.
Genau. Der Rest kommt aber dann später über direkt. Und das ist ja das Spannende. Das heißt, am Ende ist es etwas, das ist ein Investment. Ja, und das muss man sich von vornherein klar sein. Alle da draußen, die sagen, jetzt setze ich mal 2 Wochen TV. Kann ich jetzt schon sagen, Leute, lasst das sein. Macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Also es sei denn, man ist brutal nur auf Abverkauf unterwegs und das ist wirklich ein Spot, der total auf Conversion ist, klick, klick, klick. Vielleicht kann das funktionieren, aber ansonsten ist es schon ein Investment, was man einfach länger für sich anschauen muss.
Was würdest du sagen, was war so euer Zeitraum, bis ihr ausreichend Confidence hattet, dass sich was bewegt auf den Direktanstiegen? Was ist das, 3 Monate, 6 Monate, ein Jahr? Was würdest du ungefähr sagen?
Also es hängt total vom Mediadruck ab, wie viel man wirklich investiert und ehrlicherweise, ob auch alles sonst stimmt, ne? Also der gesamte Funnel stimmt oder keine Reibeverluste irgendwie unterwegs sind. Aber ich würde schon sagen, man braucht schon solide 3 bis 6 Monate, um wirklich auch Anstiege zu sehen.
Und was würdest du, ich weiß, so pauschal ist das immer schwer, aber was würdest du jemandem raten? Ich habe auch Philipp Werner diese Frage mal gestellt. Was würdest du jemandem raten, wie viel Budget er für so eine erste Testreihe in die Hand nehmen muss, damit der genau nicht den Fehler macht, den du vorhin beschrieben hast, nach 14 Tagen dann irgendwie die Flinte ins Korn schmeißen zu müssen? Was würdest du sagen, was ist so die Minimumgrenze, die man mit zur Party bringen muss, um Learnings zu machen? Und gerade aus einer Advertiser-Perspektive, ne, mit einem BI und Performance-Hintergrund, finde ich, hat deine Aussage nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit als die eines Vermarkters, der erstmal pauschal sagt, naja, ich brauche einen gewissen Login, weil sonst kann ich gar nichts sagen. Aber ja. Was würdest du sagen, was muss man mit zur Party bringen?
Es ist eine brutal schwere Frage und das hängt wirklich von der Marke ab und wirklich davon. Also Beispiel, bei uns ist das so, wir natürlich Immobilien sind keine Socken in Anführungszeichen. Ja, das heißt also, wie die Anzahl, die Stückzahl, die wir abverkaufen, ist sehr, sehr viel geringer. Ne? Das heißt, du hast auch weniger, dein Algorithmus kann weniger lernen und so weiter und so fort. Das hat irgendwie Probleme. Das heißt also, ich kann jetzt nur für unsere Geschäftsmodelle sprechen, ich kann nicht für all die anderen sprechen.
Ja, absolut.
Geschäftsmodell ist ja schon so, also unter, ich sag mal so, unter 500.000 Euro brauchst du eigentlich nicht anfangen. Ehrlicherweise, was krass ist, das ist ein krasses Investment. Also ist jetzt wirklich irgendwie ganz pauschal und Pi mal Daumen, weil du ansonsten einfach zu wenig, also es wird einfach untergehen. Es wird einfach zu wenig sein. War ein Fehler, den wir auch gemacht haben, tatsächlich im Jahr 2017, glaube ich, im Dezember, haben wir mal so mit einem ganz schmalen Budget versucht, irgendwie so einen Performance-Spot zu machen. So Stürmer See, wir haben gar nichts gesehen. Ne? Einfach irgendwie einfach nicht mutig genug gewesen damals, ehrlicherweise auch nie das Funding gehabt, um irgendwie mehr zu machen und so ein bisschen da bolder reinzugehen. Am Ende muss man sich, glaube ich, überlegen, passt die Zielgruppe? So, weil wenn die und passt einigermaßen das Ad, das ganz wichtig ist Creative, ne? Passt das Creative und sich wirklich sicher sein, dass das macht was Gutes mit meinen Kunden sozusagen. Ne? Wenn man sich da sicher ist, dann ist das zumindest nicht komplett vertane Chance. Ja. Und dann braucht man aber ein relevantes Budget, um wirklich etwas messen zu können. Weil wirklich mit einer hohen GRP-Zahl reinzugehen, also so 80, 100 GRP oder sowas mal reinzugehen die Woche, über mehrere Wochen hinweg und wirklich beobachten, was passiert. Aber dem mal 3 Monate Zeit geben, ist, glaube ich, schon sinnvoll.
Ja, ich find das super, super, super glaubwürdig und toll auch, dass du so über die Erfahrungen sprichst, die es vielleicht nicht so gleich erfolgreich waren, weil ich glaube, das haben viele schon ausprobiert. Da gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viel, sagen wir mal, laute Quellen. Meistens kriegt man solche Informationen dann wirklich nur im vertraulichen Vier-Augen-Gespräch raus. Und ich finde das schon, also für den Teil übertragbar ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Aufgabe heißt auch, wenn ich sie richtig verstehe, eine Special Interest Brand so zu etablieren, dass in dem Moment, wo ein Interessent in die Situation kommt, dass er von dieser Serviceleistung, von dieser Brand irgendwie Gebrauch machen kann, dass er überproportional wahrscheinlich an euch denkt. Und das haben wir, also anders als Brands, die einfach jetzt schnell auf eine Transaktion in der saisonal bedingt oder was einfach ein normales Transaktion Geschäfte. Da sind die Zyklen sicherlich viel, viel kleiner und auch die Iterationsmöglichkeiten viel, viel schneller, hast du gerade selbst gesagt. Aber 500.000 ist ja auch etwas, wenn man denkt, wie viel sehr schnell zum Beispiel im generischen Search verbrannt werden kann, also bewusst verbrannt werden kann, in dem Moment, wo die wo der Wettbewerbsdruck höher ist, aber die Nachfrage trotzdem sehr stagnant ist, ist ja die eine Sache. Aber zu dem Zeitpunkt hattet ihr auch Klarheit, dass ihr ein Produkt-Markt-Fit hattet. Ne? Also ne, ihr habt jetzt nicht irgendwie versucht, mit Brute Force Spending im TV eine Dienstleistung zu vermarkten, die vielleicht noch ein bisschen buggy im Funnel oder in der Akzeptanz ist.
Also das ist eine, also natürlich kann das Produkt immer besser werden, gar keine Frage. Wir sind jetzt besser, als wir vor 3 Jahren waren. Gar keine Frage, aber der Product Market war schon da und alles andere macht auch wirklich gar keinen Sinn. Das würde ich auch wirklich allen sagen, bitte lasst die Finger davon. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Produkt funktioniert, ja, ihr verprellt die Early Adopter. Wenn ihr dann irgendwie, wenn ihr premature sozusagen irgendwie Werbung macht, das ist, ob es ein TV ist oder was anderes, vollkommen egal, ihr verbrennt verbrennt sozusagen die Beziehung zu den Early Adoptern und das ist vollkommen kontraproduktiv.
Okay, das Sportsponsoring. Also Hertha BSC hat mindestens eine Saison euer Logo stolz auf der Brust getragen und ist deshalb vermutlich nicht abgestiegen.
So sehe ich das auch. Berliner
ist das Drama. Zumindest allen Westberliner ist dieses Drama mit dem Abstieg bekannt. In Hamburg hat man sich mittlerweile daran gewöhnt. Die haben es diesmal nicht in die Relegation geschafft. Die HSV Hamburger. Was war da so die Idee dahinter? Also klar, die Idee verstehe ich, aber was hat die Initiative am Ende dann zum Fliegen gebracht und wie guckst du heute drauf?
Ja. Also war eine total spannende Diskussion. Wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben uns überlegt, was können wir denn tun neben TV? Weil wir TV haben wir verstanden oder meinen das verstanden zu haben und haben überlegt, was kann aber noch ergänzend sehr, sehr gut funktionieren, wo wir dann sagen, es ist eine gute Möglichkeit für uns wirklich auch auf der einen Seite Awareness aufzubauen im Markt, auf der anderen Seite auch wirklich irgendwie zu sagen, das ist jetzt irgendwie, dieses Home Day ist hier, um zu bleiben. Das ist jetzt keine Eintagsfliege. Und haben nach spannenden Werbekanälen gesucht und dann kam ehrlicherweise diese Opportunität mit Hertha BSC da kurzfristig einzusteigen, weil Teddy sozusagen ausgestiegen ist als der damalige Hauptsponsor. Und wir haben das sehr, sehr lange überlegt. Diese Entscheidung ist wirklich auch nicht einfach gemacht. Und am Ende haben für uns die Vorteile gegenüber den Nachteilen überwogen oder den potenziellen Risiken, sage ich mal, überwogen, weil wir gedacht haben, das ist tatsächlich etwas, was uns wirklich helfen kann, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Awareness zu schaffen, irgendwie im Kopf zu bleiben und das ergänzt sich wundervoll mit TV und ganz, ganz wichtig, das passt wirklich sehr gut zu unserer Zielgruppe, denn wir wissen auch irgendwie von den Kunden, die bei uns irgendwie eher das Immobilienangebot platzieren, das sind schon sehr häufig Fußballaffine, häufig dann Männer über 40. Also es passt wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben beispielsweise früher auch im TV festgestellt, in Sportumfeldern funktionieren unsere Spots irgendwie ganz gut und da haben wir irgendwie eine ganz gute Reaktion auf unsere Werbung. Und so kam das eine zum anderen und wir waren uns irgendwie recht klar, okay, das macht für uns Sinn.
Okay. Würdest du das, ich höre da so ein bisschen raus, ich meine, das war ja kein Geheimnis, dass Hertha sich auch nicht so leicht getan hat, einen neuen Sponsor zu finden. Jetzt ist, glaube ich, Autohero, die 2 Jahre oder 4 Jahre, also einen sehr langen Vertrag, 3 Jahre abgeschlossen haben. Ist so dieses Opportunity Seeking, ist das so auch Teil eures Playbooks, dass ihr so agil sein wollt, dass ihr in dem Moment, wo etwas sich auftut, was zu euren Zielen passt, dass ihr dann auch schneller sein könnt als vielleicht eure, also andere Advertiser? Ist das Teil des Playbooks?
Also rein grundsätzlich ist das so, ich glaube, Marketing ohne Opportunitäten funktioniert nicht, sozusagen. Also eigentlich ist die Ausstellung von Marketingkanälen total Opportunitäten getrieben. Eben weil du immer gucken musst, was funktioniert gerade, was läuft gerade, wo ist gerade wenig Wettbewerb sozusagen, wo kann ich rein, wo habe ich mein, also die gesamte Denke ist, wo habe ich jetzt gerade ein Zeitfenster, wo ich irgendwie rein kann, um wirklich was zu erreichen, also mehr als der Standard. Insofern grundsätzlich ja, und wir sind sehr, sehr offen für Opportunitäten, wenn sie denn sinnvoll sind. Es ist nicht so, dass wir einen strukturierten Prozess haben, wie wir nach Opportunitäten suchen, sagen wir mal. Das nicht.
Okay, verstehe ich. Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, etwas, was mich immer wieder umtreibt. Ihr sitzt hier im Standort Berlin. Berlin ist hier auf der einen Seite, ne? In Hamburg sprechen wir immer von der Berliner Schule. Das ist die Startup- und Innovationshochburg, also zumindest in Deutschland. Aber auf der anderen, und das hat auch vermutlich einen der größten Talentepool, vielleicht sogar auch europaweit. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein bisschen ein Haifischbecken. Weil ihr euch ja alle, die jungen Leute oder die Top-Talente, gegenseitig abwerbt. Wie schaffst du es als Marketingkopf deiner Organisation, wirklich die Top-Talente für dich zu gewinnen und zu halten?
Ist tatsächlich nicht einfach. Es ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Und aus der CMO und vor allem irgendwie Gründerperspektive kann ich wirklich nur sagen, unser Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn unsere Leute top sind. Und das ist irgendwie, das ist der größte Hebel, den ich habe, wirklich tolle Leute zu uns zu bringen und die bei uns auch zu binden und die bei uns glücklich zu machen. Unsere kleine Herausforderung ist tatsächlich, dass wir im Maklermarkt sind und damit nicht so wahnsinnig sexy sind, sozusagen oberflächlich zumindest. Ne? Wenn ich jetzt mit dem Musikstreaming vergleiche, da wollte jeder für Musikstreamer arbeiten. So. Das ist eine kleine Herausforderung auf der Oberfläche. Aber unter der Haube ist es brutal geil, was wir tun, weil wir sind in einem Markt, wo man wirklich was verändern kann. Du kannst wirklich was für den Kunden tun. Du hast einen richtigen Hebel sozusagen. Das ist eigentlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Finanzierung. Also es ist sehr, sehr cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Erfahrung ist, wenn wir in Kontakt sind mit guten Kandidaten, schaffen wir sie meistens auch von uns zu überzeugen, weil wir viele tolle Argumente haben. Wir haben super, wie ich finde, eine super Kultur bei unserem Unternehmen. Wir haben irgendwie, zahlen gute Gehälter und alles. Also ich glaube, das gesamte Package ist irgendwie super und stimmt und super flexibel und alles. Das passt. Unsere Herausforderung in der Tat ist etwas zu sagen, also wie kommt irgendjemand dazu, ohne direkt mit uns in Kontakt gewesen zu sein, zu sagen, ach ja, der Markt, das könnte was Spannendes für mich sein. Das ist eher unsere Herausforderung. Und da könnten wir noch viel mehr tun, fairerweise. Das ist tatsächlich so, dass wir da vielleicht noch nicht an einigen Stellen auch noch nicht wirklich laut genug geworden sind und unsere Erfolgsgeschichte noch zu leise und zu bescheiden nach außen erzählen. Insofern, falls gerade irgendjemand zuhört, der irgendwie Bock hat, mal wirklich was Cooles zu sehen, Verantwortung zu übernehmen, bewerbt euch gerne bei uns. Würde mich sehr freuen.
Sehr gut. Ich gucke gerade mal, ob wie eure Seite heißt. Vermutlich, ganz einfach homeday.de und dann findet man Jobs. Es auf bei Jobs. Sehr gut. Ja. Ja, schön strukturiert. Übrigens, ja, tolle Schnittstelle. So, super. Dimitri, jetzt zur Abschlussfrage. Wenn du rückblickend auf die letzten 24 Monate so guckst, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
Gar nicht so einfach, das zu beantworten. Also ich glaube tatsächlich, vielleicht ein bisschen abstrakter formuliert, die besten Entscheidungen sind, glaube ich, die Entscheidungen, wo man sich echt schwer tut. So, weil es Trade-offs gibt, weil man sich wirklich irgendwie reibt, weil es irgendwie großen Impact hat sozusagen, aber auch große Risiken da sind. Insofern kann ich schon sagen, ich glaube, so der Schritt in der Sprung ins TV ist ja schon etwas, wäre das schief gegangen, wäre das schon irgendwie existenziell bedrohlich für unser Unternehmen, muss man schon so sagen. Ja. Insofern, das war sicherlich eine Entscheidung, die sich am Ende voll ausgezahlt hat, aber die natürlich auch irgendwie eine krasse Entscheidung war, wo wir viel überlegt haben. Das Thema Sponsoring ist so ein ähnliches, ehrlicherweise, wo wir auch, das war mutig, das zu tun. Ja, gab es auch viele Gegenstimmen, aber am Ende haben wir gedacht, das macht für uns Sinn und lass uns das ausprobieren. Insofern, ich glaube, wenn man retrospektiv aus der Marketingperspektive da drauf schaut, war das wahrscheinlich die Dinger, die wirklich dich auf das nächste Level bringen, aber wo du dir echt sagst, puh, das ist nicht einfach. So, das sind wahrscheinlich auch am Ende die besten, kann natürlich aber auch schief gehen, logischerweise. Und die im Umkehrschluss, die schlechtesten Entscheidungen sind wahrscheinlich, wieder abstrakt gesprochen, die Entscheidungen, die du gar nicht triffst. Eben weil du dir in die Hüfte bist. Weil du irgendwie zögerst, weil du die halbherzig machst. Also, und davon gibt es, glaube ich, brutal viele auch irgendwie im Tagesgeschäft, weil man dann sagt, okay, ich möchte jetzt einen Kanal ausprobieren, aber ich habe nur, keine Ahnung, man macht es halbherzig, weil man sich nicht im Vorhinein Gedanken macht, wie messe ich eigentlich den Erfolg? Oder weil man irgendwie dazu konservativ rangeht oder weil man, also viele, viele Themen, das nicht wirklich voll und ganz da ist. Insofern, ich glaube, das ist für, deswegen, es fällt mir schwer, wirklich zu sagen, was war die schlechteste Entscheidung. Ich glaube, da gab es auch einige. Aber am Ende sind es, oder vielleicht die Entscheidung, wo man nicht an einem Zeitpunkt, obwohl man es wusste, den nächsten Schritt gegangen ist, im Sinne von, ich investiere jetzt mal irgendwie eine Technologie oder so etwas in der Art. Weil sie verfolgt dich dann 2-3 Jahre später und dann wird es wirklich schwer, dann nochmal auszutauschen. Das sind, glaube ich, so die Themen, wo man brutal aufpassen muss, welche Entscheidung trifft man denn eigentlich gerade nicht und warum.
Ja, ein Plädoyer zu gut fundierten, aber zu Entscheidungen und nicht zu Aufschieben von Entscheidungen oder halbherzigen Entscheidungen. Ja, kann ich gut was mit anfangen. Super, ganz herzlichen Dank, Dimitri. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe nicht nur was über diesen Markt gelernt, sondern ich fand das super spannend, insbesondere den Teil, wie ihr euch organisatorisch aufstellt und wie ihr diese Kombination aus Brand und Performance bewerkstelligt. Und vielen Dank auch nochmal für die Offenheit in diesem Podcast. Ich wünsche dir und deinem Team wahnsinnig viel Erfolg. Ich glaube, viele drücken euch die Daumen, dass ihr in diesen Markt einfach eine bessere Wertschöpfung reintragt und zu transparenten und faireren Bedingungen da führt. Und wenn ihr dabei auch noch weiterhin so tollen Erfolg habt, wie ihr in der Vergangenheit hattet, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Also,
ja, Erik, herzlichen Dank auch von meiner Seite und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Mach's so. Gut. Und jetzt bewerbt euch alle.
Genau.
Und dann kann die Reise weitergehen. Super. Vielen Dank, Dimitri.
Danke. Ciao.